ARD.
Das heißt, 24,9 Millionen Menschen haben in Deutschland einen Migrationshintergrund. Und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, dieses Bild in anderen Feldern abzubilden. Das heißt, sowohl in der Richterschaft als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im Fernsehen generell.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller und ich sitze heute mit Frank Bräutigam zusammen im Studio, dem Leiter der ARD-Rechtsredaktion. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Hallo Alina.
Das Thema der heutigen Folge hast du ja vom Deutschen Anwaltstag mitgebracht. Erzähl doch mal, worum geht's heute?
Ja, ich war im letzten Juni in Bielefeld, da war der Deutsche Anwaltstag und wir hatten da von den JustizreporterInnen einen Stand auf der Messe, haben da auch einen Podcast produziert und sind ins Gespräch gekommen mit vielen spannenden Menschen und ein Mensch davon war Erhan Şahin, der hat uns da am Stand besucht, wir sind ins Gespräch gekommen und er hat das Netzwerk multikultureller JuristInnen erwähnt, dass er dafür unterwegs ist und sich dort engagiert und ich dachte, boah, das wäre doch spannend, darüber mal einen Podcast zu machen und das machen wir genau heute.
Ganz genau. Und deswegen haben wir Herrn Şahin auch direkt eingeladen, zusammen mit Sophia Asam. Sie ist auch vom Netzwerk multikultureller JuristInnen. Hallo Frau Asam, hallo Herr Şahin, schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
Auch von mir, danke schön.
Ja, Herr Şahin sitzt in Bielefeld zugeschaltet, Frau Asam in Berlin. Das ist so die Situation. Wir sitzen hier in unserem Studio in Karlsruhe und bevor wir gleich gemeinsam dieses Netzwerk multikultureller Juristinnen vorstellen wollen und erfahren wollen, was es macht, wollen wir unsere beiden Gäste noch ein bisschen genauer kennenlernen. Frau Asam, erzählen Sie ein bisschen, warum haben Sie zum Beispiel angefangen, Jura zu studieren?
Und das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich direkt nach dem Abi angefangen zu studieren und es war so ein bisschen, ja, ich fand Jura irgendwie interessant, hatte auch ein Praktikum in die Richtung gemacht und es war dann mehr so, dass ich irgendwie dachte, ja, ist cool, da kann man viel mitmachen hinterher und dann bin ich dabei geblieben.
Wo haben Sie denn studiert?
Hier in Berlin an der Freien Universität. Bin hier im Studium gewesen und habe jetzt hier auch das Referendariat gemacht und gerade beendet vor ein paar Monaten.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch.
Das würde ich auch sagen. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen zweiten Staatsexamen.
Dankeschön.
Genau. Und Herr Şahin, Sie sind mit dem Referendariat noch nicht ganz fertig, so habe ich damals gelernt. Wie war das denn bei Ihnen damals? Wie ist es zur Entscheidung gekommen in der Schulzeit? Irgendwann sagt man ja, okay, das studiere ich jetzt.
Genau, aber bei mir war es tatsächlich ein wenig anders, denn ich habe zu denjenigen gehört, die nach dem Abitur noch nicht so genau wussten, was sie studieren wollen. Ich war auf der Suche nach einer Herausforderung, also es sollte ein anspruchsvoller Studiengang sein und wusste auch, dass ich gerne Verantwortung übernehme und den Kontakt mit Menschen mag. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich mich für Jura entschieden habe.
Frau Asam, eine Gemeinsamkeit von Ihnen, unseren beiden Gästen, ist ja, dass Sie sich beide in dem Netzwerk multikultureller Juristinnen engagieren. Erzählen Sie uns, warum wurde dieses Netzwerk gegründet? Was war Ihr Ziel, der Zweck?
Ja, gerne. Also gegründet bzw. die Idee dazu entstand so 2020 rum. Ursprünglich waren das einfach ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben bzw. die sich getroffen hatten im REF, glaube ich, und dann gemerkt haben, so hey, es gibt da irgendwie nichts. Ich glaube, ein paar waren eben auch zum Beispiel beim DJB Mitglied und da bei Veranstaltungen. Und ich glaube, da kam das dann so ein bisschen her, dass sie halt sich so dachten, okay, für Menschen mit Migrationsgeschichte gibt es sowas irgendwie nicht und das wäre irgendwie cool und vielleicht sollte man sowas mal starten. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, dass ja, die sich dabei überlegt hatten dann, dass es irgendwie cool wäre, da so eine Art Netzwerk aufzubauen, dass man einfach Leute miteinander verknüpft, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben beziehungsweise ähnliche Geschichten haben oder ähnliche Erfahrungen auch so außerhalb der juristischen Ausbildung machen.
Wie groß ist denn Ihr Netzwerk?
Also wir wachsen eigentlich stetig weiter. Inzwischen haben wir, ich glaube, 150 Mitglieder ziemlich genau gerade, aber schwankt natürlich auch immer so ein bisschen. Und es gibt halt immer viele Leute, die auch trotzdem zu Veranstaltungen kommen und aber zum Beispiel noch nicht Mitglied sind oder das irgendwie gerade auch noch nicht wollen. Und das ist natürlich auch in Ordnung.
Was sind das für Veranstaltungen, die Sie anbieten?
Relativ verschieden. Also die Idee bei dem Netzwerk ist eigentlich, dass es so ein bisschen darum geht, also ja, zum einen sich auszutauschen und einen Raum zu schaffen, in dem man eben über Erfahrungen sprechen kann oder eben auch über ja, juristische Themen natürlich. Und wir haben relativ viele so Veranstaltungen zu verschiedenen Berufsbereichen. Also zum Beispiel, wir hatten letztens eine zur Strafverteidigung. Das hat sehr viele Leute interessiert oder auch zum Thema Einstieg in der Justiz oder generell der Staatsdienst. Solche Sachen. Und was wir aber viel machen, sind auch Stammtische, also einfach Treffen, wo man dann möglichst nah bei sich, also in der Stadt, in der größeren Stadt tendenziell, dann hingehen kann und einfach Leute treffen kann, so abends irgendwie. Und das ist meistens sehr entspannt und meist ohne größeres Thema und einfach so, um sich kennenzulernen und ein bisschen Leute zu treffen und sich in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann finde ich, dann klingt das absolut einleuchtend, dass man sich da so vernetzt. Und das hat ja so akademische Netzwerke, irgendwie Alumni-Netzwerke oder sowas. Das hat ja eine super lange Tradition. Und da wundert es mich fast, dass es erst 2020 passiert ist, dass sich da multikulturelle JuristInnen zusammengeschlossen haben. Irgendwie macht 2020 auch Sinn, so erstes Corona-Jahr. Man hat sich vielleicht vereinzelt gefühlt. Es wurde zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns erinnern, auch sehr viel über Rassismus gesprochen, aufgrund der Ermordung von George Floyd in den USA.
Mein Gedanke dazu wäre eigentlich nur, dass, also ich glaube, es ergibt Sinn, dass es erst so spät war oder so spät kam, weil also es gab natürlich auch vorher schon viele also Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland und viel Migration nach Deutschland. Aber so dieses, dass dann die Leute selbst oder eben die Nachfahren, also erste, zweite, dritte Generation, da sind, in Deutschland aufwachsen, zur Schule gehen und dann studieren, das hat halt einfach eine längere Zeit gedauert. Also so erkläre ich mir das zumindest, dass es einfach eine gewisse Zeit gedauert hat, bis so dieser Stand da war, der jetzt da ist, dass eben viele Leute mit Migrationshintergrund Abitur machen und dementsprechend überhaupt erst die Befähigung haben zu studieren und dann eben auch noch sowas wie Jura, was ja tendenziell lange dauert und viel Ressourcen fordert und ja, einfach man irgendwie so ein bisschen ein Netzwerk haben muss auch, oder was heißt Netzwerk, aber zumindest irgendwie irgendwas auch oder jemanden, der hinter einem steht oder einen da ermutigt. Und ich glaube, das war einfach lange nicht gegeben oder nicht für viele Leute dann gegeben.
Nicht nur in der Juristerei sind ja Begriffe wichtig. Warum haben Sie den Begriff multikulturell für Ihr Netzwerk benutzt? Warum genau diesen?
Ich selbst war nicht dabei, als der Begriff gewählt wurde. Ich glaube, Herr Schein auch nicht. Aber genau, also die Idee war so, wie ich das verstanden habe und was mir eigentlich auch sehr einleuchtet. Also zum einen, es gibt natürlich ganz, ganz viele Begriffe, die irgendwie was Ähnliches bezeichnen, aber alle haben so ihre Spezifikationen und sind irgendwie auf eine gewisse Weise dann auch wieder eingrenzend oder ausgrenzend. Und es ging tatsächlich auch darum, einen sehr weiten Begriff zu wählen, weiter als zum Beispiel Migrationsgeschichte, auch wenn ich das jetzt im Verlauf wahrscheinlich ein bisschen synonym verwenden werde. Aber es geht halt darum, dass eben, wie ich eben schon gesagt habe, also inzwischen sind wir in einer Gesellschaft angekommen, in der es eben nicht mehr nur Menschen gibt, die eingewandert sind oder bei denen dann oder halt deren Kinder, sondern eben die zweite Generation, die dritte Generation, die danach kommen, die vielleicht nach der offiziellen Definition eben gar nicht mehr Migrationshintergrund haben, sondern einfach Deutsche sind und nach der Definition auch nur Deutsch sind und aber trotzdem in gewisser Weise eine Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur oder Gesellschaft haben, die nicht so richtig in diese Definition reinpasst. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke dabei, dass es eben darum ging, viele Leute damit reinzufassen und sich da von abgeholt zu fühlen.
Herr Schein, auf Ihrer Homepage steht, multikulturell sei eine Zusatzqualifikation. Können Sie mal erklären, was das bedeutet oder was Sie damit meinen?
Genau. Für uns ist das eine Form, also unser Selbstverständnis, dass wir Multikulturalität als Stärke ansehen und im Berufsleben auch als das kenntlich machen wollen, nämlich als eine Zusatzqualifikation. Das umfasst natürlich Offensichtliches wie Sprachkenntnisse, aber auch Soft Skills, dass man sich also in andere Kulturen hineinversetzen kann, Einfühlsvermögen besitzt und so auch andere Leute besser verstehen kann. Und in einer diversen Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ist das natürlich eine ganz wichtige Eigenschaft.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, könnte man meinen.
Ja, definitiv. Man muss aber dazu sagen, dass wir bestimmt viele Menschen haben, die sich vielleicht auch noch nicht so trauen, in Kontakt mit anderen Kulturen einzutreten. Und insoweit ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich einander zu nähern.
Was bedeutet denn multikulturell bei Ihnen? Welchen Hintergrund haben Sie, wenn ich das fragen darf, Herr Schein?
Ich habe einen türkischen Migrationshintergrund. Mhm. Meine Eltern sind türkisch. Mein Opa ist damals als Gastarbeiter hierher gekommen. Und zunächst beabsichtigte er auch, wieder zurück in die Türkei zu fliegen, so wie es, glaube ich, auch ganz viele getan haben. Aber er entschied sich dann in der Folge, doch hier zu bleiben und die Familie herzuholen, weil meine Familie damals in einem ganz armen Dorf in der Türkei gelebt hat und erkannt hat, dass das Leben in Deutschland insoweit einfach viel wertvoller sein kann. Und meinen Großeltern war es immer wichtig, auf Bildung Wert zu legen. Und sie haben erkannt, dass in Deutschland eine viel größere Chance besteht, diese Bildung auch zu ermöglichen. Und in der Folge sind dann auch meine Eltern hier nach Deutschland hergereist.
Leben die Großeltern noch?
Meine Oma lebt noch.
Ist die stolz auf sie?
Ja, also meine Oma ist doch sehr eigen. Sie prahlt immer gerne mit ihren Kindern, weil es die Art und Weise ist, wie sie anderen Menschen zeigt, dass sie stolz ist auf ihre Kinder, also auf meine Onkel und auf meine Mama. Insoweit erfüllt mich das natürlich auch, weil ich mit meinem Studium natürlich auch daran anknüpfen kann. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es ein sehr harter Weg bis hierhin gewesen ist.
Frau Asam, was bedeutet multikulturell in Ihrer Lebensgeschichte?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Mama deutsch ist, also ganz deutsch. Und mein Vater ist in den 80ern als Flüchtling nach Deutschland gekommen und wurde dann in den 90ern eingebürgert, so rum.
Wenn wir jetzt über Multikulturalität sprechen, dann reden wir leider auch über Diskriminierung. Das ist kein schönes Thema, aber in einem Netzwerk kann man sich ja darüber austauschen. Und was bekommen Sie da mit? Gibt es vielleicht, wenn wir jetzt konkret über die Jura-Bubble sprechen, über juristische Fakultäten, über das Referendariat, über Bewerbungsgespräche und Arbeitsplätze, kriegen Sie da mit, dass Menschen in Ihrem Netzwerk negative Erfahrungen machen an solchen Orten aufgrund ihrer Multikulturalität?
Da kann ich gerne eine Geschichte aus dem Referendariat erzählen. Wir waren mit den Kollegen aus dem Referendariat essen und da kam eine Frage von einem Kollegen, die ich ihm auch gar nicht verübel, angefangen mit, ob er denn die Frage stellen könne. Und grundsätzlich weiß man dann, in welche Richtung die Frage gehen könnte. Also er hatte dann gefragt gehabt, weil es in dem Zusammenhang gepasst hat, muss ich dazu sagen, wie es denn ist, ob Autokorsos etwas typisch Türkisches sind und ob meine Eltern eigentlich nur in türkischen Restaurants essen würden. Ich wollte da antworten, ob er jetzt auch noch wissen will, ob ich meine Freundin unterdrücke. Nee, überspitzt gesagt, zeigt das ja eigentlich, dass selbst JuristInnen immer noch in gewissen Schemata denken und dass es wichtig ist, diese Schemata zu durchbrechen. Ich war dem Kollegen, wie gesagt, gar nicht böse, sondern ich habe es vielmehr wichtig empfunden, ihm darauf eine ehrliche Antwort zu geben. Und insoweit ist es einfach wichtig, dass wenn man merkt, dass Fragen möglicherweise eine Grenze überschreiten, da auch Bewusstsein zu schärfen.
Frau Asam, haben Sie auch solche Erlebnisse schon mal gehabt?
Ja, vielleicht erstmal ganz kurz allgemein. Ich glaube, was man sagen kann oder was so zumindest so im Netzwerk nach meinem Empfinden so ein bisschen sich immer wieder herauskristallisiert, ist, dass tendenziell im Studium ist es halt ja noch ein bisschen offener. Man ist irgendwie an der Uni, man muss nicht unbedingt Kontakt haben mit den Profs oder Dozierenden, sondern kann so ein bisschen unter sich bleiben. Es ist jetzt noch nicht so eine krasse hierarchische Situation im Sinne von, ich sitze jetzt irgendwie jemandem gegenüber und der entscheidet konkret darüber. Das ist ja dann meist erst ja zum Beispiel der mündlichen Prüfung oder dann eben später gerade im Referendariat oder im Arbeitsumfeld. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich zumindest das Gefühl habe, dass es so wieder gespiegelt wird von dem, was ich mitbekomme im Verein, von anderen Leuten, die das so auch so ähnlich berichten, dass das dann tendenziell eher da ein Thema wird oder ein größeres Thema auf jeden Fall ist. Genau, vielleicht auch zum Ref. Ich glaube, die Situation gibt es da öfter, dass man verwechselt wird oder für irgendwen anders gehalten wird in verschiedenen Situationen. Also jetzt auch nicht schlimm natürlich, aber ich wurde auch irgendwann mal gefragt, ob ich die Dolmetscherin bin oder ja, ob ich irgendwie für den Kläger mit dabei bin oder so. Ja, meine Ausbilderin war an einer Stelle, war auch mal ganz verwirrt und hat die Anwältin dann angeguckt und meinte, nee, das ist meine Referendarin. Wie kommen Sie denn darauf? Und ja, also das ist mir schon auch passiert, aber das ist jetzt ja eher. Es gibt da ja Unterscheidungen, inwiefern das wirklich eine Diskriminierung ist und inwiefern einen das irgendwie wirklich trifft oder inwiefern das einfach nur so ist, dass man so ein bisschen merkt, okay, ich falle hier nicht so ganz in das typische Bild von der Referendarin rein, sondern werde dann erstmal für irgendwen anders gehalten, der da vielleicht eher so aussehen könnte wie ich.
Wie sieht es denn dann in Ihnen aus, wenn so eine Bemerkung kommt? Sie haben es gerade schon angedeutet, aber ärgert Sie das oder bleiben Sie da gelassen?
Also vielleicht ich auch kurz, aber also ich finde es natürlich nicht schlimm. So, ich meine, in den allermeisten Fällen ist mir ja auch klar, dass die Leute das nicht machen, um mich zu ärgern oder um irgendwie absichtlich irgendwie, ja, mir ein schlechtes Gefühl zu geben oder so. Insofern, ich nehme das überhaupt nicht übel. Aber es fällt natürlich auf. Mir fällt es auf jeden Fall auf. Und es ist natürlich eine Sache, ob das einmal passiert oder ob mir das dann halt 10-mal passiert. Und das meine ich, wenn ich sage so, dass das halt auch im Verein natürlich auch untereinander immer mal wieder Thema ist, dass man sich dazu austauscht. So in dem, gerade in dem Zusammenhang merkt man dann, dass es eben nicht nur mir passiert, sondern es passiert quasi allen. Ich glaube, jeder oder jede hat dann eine Geschichte zu erzählen, in die eine schlimmer, die andere weniger schlimm.
Gibt es denn umgekehrt auch positive Erfahrungen, wo Sie einen Raum betreten haben und dann waren Menschen positiv überrascht, dass da nicht immer nur dieselbe gleich aussehende Person steht, sondern eben auch mal jemand mit einem anderen Background und eben mit dieser multikulturellen Kompetenz?
Da kann ich gerne von dem Deutschen Anwaltstag dieses Jahr erzählen, denn da waren wir als Verein mit dabei, haben ausgestellt und es kamen super viele Leute auf uns zu, die Interesse bekundet haben und die uns darin bestärkt haben, dass sie unsere Arbeit super schön finden, dass es wichtig ist, diverser zu sein, vor allem in dem juristischen Bereich, wo der klassische Jurist ja männlich, weiß und alt ist, überspitzt gesagt.
Und jetzt mal angenommen, ein Arbeitgeber müsste sich Ihnen verkaufen. Was müsste er machen, um Menschen mit einem multikulturellen Background anzuziehen? Was müsste er machen, um attraktiv zu sein?
Ich denke, dass es da wichtig ist, anderen Kulturen gegenüber prinzipiell offen zu sein. Also ich persönlich erwarte da jetzt nicht, dass man beispielsweise ein Awareness-Team hat, sondern ich bin schon damit zufrieden, dass grundsätzlich einfach Offenheit gegenüber anderen Kulturen da ist und dass man sich im Zweifel auch für andere Kulturen interessiert und manchen Sachen gegenüber auch Verständnis zeigt.
Man erlebt ja auch einiges während der Ausbildung an Praktika, man macht Stationen im Referendariat. Frau Asam, Sie sind fertig. Das vielleicht Stationen, die Ihnen ganz besonders gut gefallen haben oder Praktikumsplätze. Schneidet da vielleicht besser die klassische Großkanzlei ab oder doch eher der Staatsdienst oder kann man das vielleicht gar nicht so pauschalisieren?
Also pauschalisieren würde ich es nicht. Das ist, glaube ich, auch immer eine sehr persönliche Sache. Zum einen, was einem selber da am besten passt und aber auch, was man dann konkret für eine Erfahrung macht. Sorry. Also gerade in Großkanzleien ist es, glaube ich, sehr verschieden, mit wem man da dann tatsächlich zusammenarbeitet. Kann das dann natürlich cool sein oder halt nicht so cool sein, wie auch überall. Ich glaube, für mich persönlich, ich fand tatsächlich die letzten beiden Stationen, also die Anwaltsstation und die Wahlstation, das ist hier in Berlin, am besten. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich war in der Wahlstation bei der Kommission in Brüssel. Und es ist einfach total cool mitzubekommen, wie das da so läuft und genau da die Leute zu treffen und mit denen zu reden. Genau, das war für mich auf jeden Fall auch mal eine ganz andere Situation als so vorher hier.
Sie haben auf Ihren Veranstaltungen ja sicher viel Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern. Worüber reden Sie oder wie bringen Sie auch rüber, dass Multikulti in Anführungszeichen etwas Wichtiges sein kann, um ein guter Arbeitgeber zu sein, Frau Asam?
Natürlich haben wir relativ viel Kontakt mit auch relativ verschiedenen ArbeitgeberInnen dabei. Ich glaube, es ist eigentlich ja inzwischen relativ anerkannt, dass diverse Teams auch zu besseren Ergebnissen führen. Also soweit ich weiß, ist das so im unternehmerischen Bereich inzwischen relativ gängig, dass es zumindest bekannt ist. Es ist nur ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, zumindest im Kanzleibereich oder generell im juristischen Bereich in Deutschland, ist das vielleicht noch nicht ganz so angekommen, dass da eine Notwendigkeit besteht und dass da vielleicht das auch nötig ist, nicht einfach nur zu sagen, hier, wir nehmen alle und bewerbt euch bitte bei uns, sondern dass es eben so ein bisschen, ja, dass es eben vielleicht auch schon ein bisschen vorher irgendwie Unterstützung geben muss. Also so, es wird inzwischen mehr. Also ich weiß, dass zum Beispiel einige Großkanzleien bestimmte Stipendien zusätzlich jetzt anbieten und auch, ich glaube, inzwischen gibt es echt einige. In den letzten 2-3 Jahren hat sich da ganz viel getan. Und da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es inzwischen mehr ankommt. Und genau, also wie gesagt, einmal halt der Punkt, dass es einfach auch für die Kanzleien oder generell Arbeitgeber wichtig ist, im Sinne von, dass man halt verschiedene Perspektiven hat, dass man dadurch verschiedene Erfahrungen hat, die man zusammenbringt und die dann halt zu, ja, vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen können, als eben so die klassische Teams oder so, wie es bisher war, um mal so ein bisschen über den Horizont hinaus zu blicken. Das ist die eine Sache und die andere oder das andere Thema, was wir da immer in dem Zusammenhang auch sehen, ist halt das Thema Repräsentation, dass es einfach wichtig ist, dass Menschen in Bereichen sind oder in allen Bereichen der Gesellschaft sind, gerade in denen, die eben gesellschaftlich so wichtig sind, wie eben ja alles im, also der juristische Bereich, gerade auch Staatsdienst und die Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege, dass das einfach wichtig ist, dass da das, da hat man ja immer so, das hat Herr Schein eben schon so schön gesagt, hat man ja immer schon so das Bild davon, wie ein typischer Anwalt aussieht oder ein typischer Richter. Ich gendere das jetzt mal bewusst nicht. Und da ist es halt meiner Meinung nach einfach wichtig, dass das ein bisschen aufgebrochen wird, dass so diese Stereotype einem dann nicht auch tatsächlich immer begegnen, wenn man im Kontakt ist mit der Justiz zum Beispiel. Das ist einfach wichtig, dass der Rechtsstaat und die Organe des Rechtsstaats auch in dem, wie sie nach außen treten, also auch vom Personal her, ist eigentlich schon das, was ich meine, eben die Gesellschaft zumindest zum Teil widerspiegeln und es nicht eine ganz homogene Masse ist. Ich bin überzeugt, dass das wichtig ist, um den Vertrauen, aber auch so die Akzeptanz in den Rechtsstaat zu stärken, dass eben Menschen sich selbst da auch wiederfinden und das Gefühl haben, okay, cool, da ist jemand, der vielleicht eine ähnliche Geschichte hat wie ich und sei es, dass man das halt nur denkt, muss ja gar nicht so sein, aber tendenziell passiert das, glaube ich, schon, dass es dann eben so eine Identifizierung dann gibt.
Spielt Repräsentation, weil Sie diesen Begriff erwähnten, oder sie spielt ja auch in vielen anderen Bereichen außerhalb der Justiz eine Rolle. Wie wichtig ist das für Sie? Zum Beispiel, Herr Schein, ich habe neulich gelesen, es gibt ja schon eine Kommissarin im Tatort aus Kiel, die heißt Mila Shahin, eine Kriminalkommissarin, Profilerin. Das ist eine richtig coole Socke und die wird Klaus Borowski, das ist der jetzige Hauptkommissar dort, der verlässt das und sie wird die Hauptkommissarin dort sein. Wie wichtig sind solche, es sind nur Rollen, aber wie wichtig ist das für Sie zum Beispiel?
Für mich ist das absolut wichtig. Ich habe mal einige Zahlen im Vorfeld rausgesucht gehabt. Vielleicht jetzt auch eine Frage an die Zuhörer. Was glaubt ihr denn, wie groß der Migrationsanteil in der deutschen Bevölkerung ist? Der liegt tatsächlich bei 29,7%. Das heißt, 24,9 Millionen Menschen haben in Deutschland einen Migrationshintergrund. Und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, dieses Bild in anderen Feldern abzubilden. Das heißt, sowohl in der Richterschaft als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im Fernsehen generell ist es wichtig zu zeigen, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund die Chance haben, weil sie auch wichtige Vorbilder für die jungen Menschen sind.
Welche Vorbilder haben Sie denn persönlich, also gerade aus der Juristenwelt? Zu wem schauen Sie auf?
Ja, Sophia, möchtest du vielleicht anfangen?
Also ich bin selber so ein bisschen im umweltrechtlichen Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, ich will jetzt ja keine konkreten Namen nennen, aber da gibt es schon einige, die ich irgendwie ganz cool finde und wo ich mir schon auch vorstellen könnte, dass ich so was Ähnliches gerne machen würde. Jetzt zum Thema Multikulturalität oder Migrationshintergrund gibt es natürlich auch einige, aber da habe ich das Gefühl, gerade Umweltrecht ist da nochmal ein bisschen speziellerer Bereich leider.
Ich fand den ehemaligen Bundesverfassungspräsidenten Andreas Voskuhle immer sehr cool. Der kommt nämlich aus der gleichen Heimatstadt wie ich.
Aus Detmold kommt er.
Genau, richtig.
Da kommen Sie auch her, aus Detmold. Okay.
Genau.
Das ist ja um die Ecke von Bielefeld, wo Sie gerade sitzen.
Richtig.
Ne? Ostwestfalen.
Oh, genau.
Ostwestfalen-Lippe.
Okay, weil Alena kommt aus, jetzt ist schon richtig.
Bünde.
Nee, ach, wie cool. Ja, ich bin in Lemgo aufgewachsen, Lemgo-Detmold, Kreis Lippe, also. Und Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld habe ich studiert. Toll.
Sie als Berlinerin können jetzt damit leben, ne, dass die jetzt hier so fachsimpel waren. Da müssen Sie durch jetzt hier.
Ich komme gar nicht aus Berlin, ich komme aus Hannover. Aber ja.
Okay, dann haben wir doch, also ich bin in Aachen aufgewachsen, jetzt haben wir doch viele Bundesländer hier wirklich.
Ja, der Süden fehlt.
Der Süden fehlt. Groß, aber gut, wir sitzen im Studio Karlsruhe, ist auch irgendwie mit am Start.
Ganz genau.
Und jetzt sind Sie beide ja schon relativ weit fortgeschritten und ich wollte Sie beide gerne auch noch fragen, wo sehen Sie sich denn am Ende Ihrer Ausbildung? Vielleicht, Frau Asam, fangen Sie mal an. Umweltrecht habe ich gerade schon verstanden.
Ja, genau, habe ich ja gerade schon gesagt. Also auf jeden Fall inhaltlich weiß ich es schon. Was es konkret wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Also ich habe es ja eben auch schon gesagt, an Anwaltsstation hat mir relativ gut gefallen. Deswegen tendenziell im Umweltrecht und anwaltlicher Bereich.
Ich bin da noch unentschlossen. Ich möchte jetzt vor allem das Referendariat dazu nutzen, um zu schauen, was mir persönlich am meisten gefällt.
Man kann die Wahlstation, jetzt kommt unser Werbeblock hier, ja auch in der ARD-Rechtsredaktion machen. Alena hat das zum Beispiel getan und ist jetzt Redakteurin hier. Also alle, die sich auch für Journalismus interessieren und für Jura, für das, was wir hier machen und diese Schnittstelle. Also die Wahlstation ist auch in Karlsruhe möglich. Klammer wieder zu. Wenn man sich bei Ihnen im Netzwerk engagieren möchte, wie kann man das machen? Was kann man dort machen? Jetzt kommt Ihr kurzer Werbeblock.
Bei uns kann man auf jeden Fall sehr, sehr gerne Mitglied werden, wenn man das cool findet, was wir machen. Und wir haben verschiedene Teams, die sich dann für verschiedene Sachen einsetzen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Mentoring-Programm. Da suchen wir eigentlich immer Leute, zum einen als MentorInnen natürlich, aber auch um das zu organisieren. Das ist nämlich echt viel Aufwand. Genauso unsere ganzen Social-Media-Posts und Webseiten und die Webseite so rum. Und natürlich für die ganzen Veranstaltungen. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, euch da einzubringen und irgendwie so Sachen mit zu organisieren, man kann da auch relativ frei sich überlegen, worauf man Lust hat und das dann planen. Wenn man selber plant, sind wir da eigentlich sehr offen. Alle weiteren Infos findet man auf jeden Fall auch auf unserer Website.
Und das geht vom ersten Semester bis Berufseinstieg, Fortgeschrittene.
Ja, genau, ja. Also grundsätzlich für alle. Wir versuchen natürlich auch alles abzudecken, aber tendenziell gerade so die thematischen Veranstaltungen richten sich meistens eher so an den Ausbildungsbereich, also so Ende Studium, Ref und dann Berufsanfang.
Ist das Ganze dezentral organisiert? Also kann man an unterschiedlichen Orten in Deutschland bei Ihnen mitmachen?
Ja, genau. Wir sind ja ein bundesweiter Verein. Also wir versuchen überall aktiv zu sein. Meistens klappt das wohl in Ballungsgebieten besser. Aber alles, was die Orga und so angeht, läuft eigentlich größtenteils online und über Zoom und Discord.
Das waren Sophie Azam und Erhan Shahin vom Netzwerk Multikultureller JuristInnen. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja, und von uns war es das für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich wie immer über Anregungen und Kritik an justizreporterin@swr.de. Und die Podcast-Empfehlung kommt diese Woche auch mal wieder von mir. Und ich habe diesmal tatsächlich ausnahmsweise keinen Doku-Podcast gehört. Da treffen zwei einander nicht bekannte Prominente aufeinander und versuchen sich im Verlauf von 4 Folgen irgendwie anzufreunden und über alle möglichen Themen zu reden. Und zuletzt waren das eben das Model Lorena Ray und die Comedian Phyllis Tastan. Und da hat es richtig Spaß gemacht zuzuhören. 1+1, Freundschaft auf Zeit, hört ihr wie immer kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Wir sagen hier in Karlsruhe tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschieden sich
Frank Bräutigam
und Alena Lagmöller. Tschüss!